English Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Hallo und herzlich willkommen an diesem sonnigen Montag. Aus Warschau begrüßt Sie Joachim Ciecierski. Schön, dass Sie dabei sind. US-Präsident Donald Trump will deutlich mehr als 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Möglicherweise könnten diese nach Polen verlegt werden. Da stellt sich nun die Frage, wie dieser Schritt zu rechtfertigen ist, zumal Deutschland seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöht hat. Auch im Iran-Konflikt hat sich Deutschland kooperativ gezeigt, etwa mit Blick auf Überflugrechte. Dennoch will der US-Präsident die Bundesregierung bestrafen. Dazu mehr gleich. Außerdem sprechen wir mit dem Autor Hubertus Knabe. In seinem aktuellen Buch schildert der Historiker das Vorgehen der sowjetischen Truppen in den östlichen Gebieten Deutschlands.
Beim Einmarsch der Roten Armee in Deutschland muss man unterscheiden zwischen den Gebieten östlich der Oder, also im heutigen Polen. Da ging es auch um eine ethnische Säuberung und eine möglichst vollständige Beseitigung der deutschen Bevölkerung, nicht durch Vernichtungslager, sondern durch Deportation, Massenverhaftungen und Vertreibung.
Das und mehr gleich. Zuerst die aktuellen Meldungen des Tages. Präsident Karol Nawrocki hat am Nationalfeiertag des 3. Mai eine grundlegende Reform der Verfassung gefordert und vor strukturellen Problemen im politischen System gewarnt. So kann es nicht weitergehen, dass sich die Macht in Polen auf zwei Zentren verteilt, sagte er bei einer Zeremonie auf dem Schlossplatz in Warschau. Nawrocki plädierte dafür, die Verfassung von 1997 zu modernisieren oder durch ein neues Grundgesetz zu ersetzen. Polen stehe vor fundamentalen Systemproblemen, die über den aktuellen politischen Konflikt hinausgingen. Diese habe ein Ausmaß erreicht, das Staat, Gesellschaft und sogar Familien belaste. Zugleich ließ der Präsident offen, ob Polen künftig ein stärker präsidentielles oder ein parlamentarisch geprägtes System haben sollte. Zum polnischen Verfassungstag am 3. Mai hat US-Außenminister Marco Rubio die historische Bedeutung der polnischen Verfassung gewürdigt. Die polnische Verfassung von 1791, die erste moderne Verfassung Europas, ist ein Zeugnis für das dauerhafte Engagement ihres Volkes für Demokratie, Freiheit und nationale Souveränität, erklärte Rubio in einer Mitteilung. Die Vereinigten Staaten schätzen die Partnerschaft mit Polen sehr, betonte der Chefdiplomat weiter. Diese umfasse eine starke und wachsende Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Handel und Energiesicherheit. Polen führt Gespräche mit dem US-Verteidigungsministerium über eine mögliche Stärkung der amerikanischen Militärpräsenz im Land. Das sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Paweł Zalewski am Montag. Ob ein Teil der US-Soldaten, die aus Deutschland abgezogen werden sollen, nach Polen verlegt wird, ließ Zalewski offen. Das ist nicht der Moment für Spekulationen. Wir müssen die Entscheidung des Pentagon abwarten, betonte der Politiker im Gespräch mit dem Sender RMF24. Ziel Warschaus sei es jedoch, die amerikanischen Fähigkeiten in Polen und an der gesamten Ostflanke der NATO auszubauen. Nach Angaben aus Washington sollen in den kommenden Monaten mehrere tausend US-Soldaten aus Deutschland abgezogen werden. US-Präsident Donald Trump stellte zuletzt sogar eine weitergehende Reduzierung in Aussicht. Zalewski warnte zugleich vor einer möglichen Schwächung der US-Präsenz in Europa insgesamt. Deutschland will die derzeitigen Grenzkontrollen vorerst nicht aufheben. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erklärte, die Regierung konzentriere sich aktuell auf die Aufrechterhaltung der Maßnahmen. Derzeit liegt unser Fokus auf den Grenzkontrollen, sagte Dobrindt im Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD. Nach wie vor würden an den Grenzen Menschen zurückgewiesen, die versuchten, illegal nach Deutschland einzureisen. Die Kontrollen gelten an allen deutschen Außengrenzen seit dem 16. September 2024 und wurden mehrfach verlängert. Für Reisende, darunter auch Pendler, bleiben stichprobenartige Kontrollen bestehen. Beim Grenzübertritt ist ein gültiger Ausweis mitzuführen. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. US-Präsident Donald Trump plant, deutlich mehr als 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Ein Teil von ihnen könnte möglicherweise nach Polen verlegt werden. Doch wie ist dieser Schritt zu erklären? Adam Denisot mit der Presseschau.
Jędrzej Bielecki nimmt in einer Analyse für die Rzeczpospolita den angekündigten US-Truppenabzug aus Deutschland unter die Lupe, ob die Drohung umgesetzt werde, so der Autor, sei offen. Einen ähnlichen Versuch habe Trump bereits in seiner ersten Amtszeit unternommen. Damals habe der Kongress ihn blockiert. Nun zeichne sich ab, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen im November ihre Mehrheit nicht nur im Repräsentantenhaus, sondern möglicherweise auch im Senat verlieren könnten. Es sei also ein Wettlauf gegen die Zeit. Der geopolitische Kontext indes sei ein völlig anderer. Merz habe angekündigt, die Bundeswehr in die stärkste konventionelle Armee Europas zu verwandeln. Zu diesem Zweck habe er die Schuldenbremse aufgehoben. In 4 Jahren würden die Deutschen rund 800 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben. Bis 2030 werde der deutsche Wehretat mindestens 3-mal so groß sein wie der polnische und größer als der französische und der britische zusammengenommen. Die europäischen Verbündeten hätten Deutschland lange zu diesem Schritt gedrängt, erinnert Bielecki. Bereits 2011 habe Radosław Sikorski in Berlin eingestanden. Er fürchte sich weniger vor deutscher Macht als vor deutscher Untätigkeit. Doch nun rufe der deutsche Aufrüstungsplan sowohl in Polen als auch in Frankreich eine gewisse Nervosität hervor. Die Bundesrepublik sei zwar seit 3 Generationen eine vorbildliche Demokratie, doch erstmals führe eine rechtsextreme Partei, die AfD, in den Umfragen. Die Franzosen, die ihre wirtschaftliche Unterlegenheit gegenüber Deutschland seit Jahrzehnten durch militärische Überlegenheit ausgeglichen hätten, könnten dem deutschen Rüstungsprogramm nun nichts Vergleichbares entgegensetzen, da Frankreich tief verschuldet sei. Bielskis Fazit: Sollte es Trump tatsächlich gelingen, die NATO zu sprengen, und er tue alles dafür, könnte sich zeigen, dass Europa zur deutschen Führung verurteilt sei, falls es seine Freiheit und Identität bewahren wolle. Weder Polen noch Frankreich sind auf ein solches Szenario vorbereitet, so Jędrzej Bielecki in der Rzeczpospolita. Staatspräsident Karol Nawrocki habe am 3. Mai, dem Verfassungstag, in einer kontroversen Rede die Notwendigkeit einer neuen Verfassung erklärt und die ersten Mitglieder seines Verfassungsrats berufen, schreibt ebenfalls in der Rzeczpospolita der Publizist Artur Bartkiewicz. Doch wenn Nawrocki tatsächlich eine Verfassungsänderung wolle, so der Autor, tue er gleichzeitig vieles, um sie unmöglich zu machen. Einen Verfassungsmoment, jene Konstellation, in der tiefgreifende Systemumbrüche einen gesellschaftlichen Konsens über die Richtung des Wandels ermöglichen, sei in Polen derzeit beim besten Willen nicht zu erkennen, so Bartkiewicz. Die formale Schwelle für eine Verfassungsänderung, erinnert der Autor, sei eine 2/3-Mehrheit im Sejm, also die Unterstützung von 307 Abgeordneten. In den polnischen Verhältnissen bedeutet dies einen breiten überparteilichen Konsens vom rechten bis zum linken Spektrum. Davon sei das Land weit entfernt. Polen sei stark polarisiert, wozu Staatspräsident Nawrocki selbst erheblich beitrage. Die beiden wichtigsten politischen Lager, die Bürgerkoalition und die Partei Recht und Gerechtigkeit Peace, tolerierten einander nicht und betrachteten die Gegenseite eher als gefährlichen Feind, denn als bloßen politischen Rivalen. Hinzu komme, dass der Präsident gegen die Regierung Krieg führe und Gesetze deutlich häufiger blockiere als seine Vorgänger, selbst jene, die wie er in der Kohabitation regiert hätten. Besonders kritisch beurteilt Bartkiewicz das von Nawrocki bevorzugte präsidentielle Regierungsmodell. Anders als das parlamentarische System beruhe es de facto auf dem Prinzip, der Sieger nimmt alles und mache es Vertretern anderer als der dominierenden politischen Kräfte praktisch unmöglich, überhaupt am Machtgefüge teilzuhaben. Die USA, der einzige demokratische Staat mit einem solchen System in Reinform, dienten als warnendes Beispiel. Entgegen dem, was der Präsident behaupte, sei es das parlamentarische System, in dem die Mehrheit regiere, im präsidentiellen System sei es hingegen die stärkste Minderheit. Es sei denn, so Bartkiewicz, Nawrocki spiele mit dem Begriff des Verfassungsmoments an die Verfassung vom 3. Mai 1791 an. Diese sei faktisch durch eine List verabschiedet worden, indem man die Abwesenheit zahlreicher Abgeordneter während der Osterpause genutzt habe. Wie Nawrocki selbst zutreffend bemerkt habe, sei die ohne Mehrheitsunterstützung verabschiedete Mai-Verfassung zwar ein Dokument gewesen, auf das man stolz gewesen sei, aber zugleich ein tragisches. Sie habe letztlich den Untergang der Adelsrepublik mit besiegelt, unter erheblicher Beteiligung jener Bürger, die sie abgelehnt hätten. Wenn ein solcher Verfassungsmoment im Jahre 2030 anstehen solle, müsse einem Angst und Bange werden, mahnt Bartkiewicz. Ein Hinweis darauf, wie er aussehen könnte, sei die Zusammensetzung des Verfassungsrats unter den ersten Berufenen, dominiere deutlich eine Weltanschauung, die Nawrocki nahestehe. So Artur Bartkiewicz in der Rzeczpospolita und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Mehr als 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die damaligen Geschehnisse eine erschreckende Aktualität gewonnen. In seinem aktuellen Buch schildert der Historiker Hubertus Knabe auf eine eindringliche Weise das Vorgehen der sowjetischen Truppen in den östlichen Gebieten Deutschlands. Die brutale Gewalt gegenüber Frauen und Kindern, die Deportationen Zehntausender in die Sowjetunion sowie die willkürlichen Massenverhaftungen. Der Terror der ersten Nachkriegsjahre schuf die Voraussetzung für die Etablierung der mehr als 40-jährigen SED-Diktatur in Ostdeutschland. Trotzdem wird der 8. Mai im Westen heute immer noch als ein Tag der Befreiung gefeiert. Wojciech Ochinski traf sich mit Hubertus Knabe.
Am 8. Mai gedenken viele Polen und Deutsche des sogenannten Tags der Befreiung. Doch die Bezeichnung täuscht darüber hinweg, dass der 8. Mai, in Polen der Narodowy Dzień Zwycięstwa, für viele eben kein Tag der Befreiung war. Millionen Menschen in der neu entstehenden DDR oder der Volksrepublik Polen mussten noch über 40 Jahre lang warten, bis sie in Freiheit und Sicherheit leben konnten. Die kommunistischen Machthaber errichteten einen Unrechtsstaat. Für viele war es eine neue Okkupation. Der Historiker und Autor Hubertus Knabe hat zu diesem Thema das Buch unter dem Titel Tag der Befreiung vorgelegt. Darin beschreibt er, wie auch nach 1945 Hunderttausende verfolgt, eingesperrt, ermordet wurden. Sein Urteil: in der DDR fand keine Entnazifizierung statt, sondern lediglich ein politischer Farbwechsel. Herr Knabe, unlängst ist Ihr neues Buch erschienen unter dem Titel Tag der Befreiung, mit einem Fragezeichen wohlgemerkt, und darin erörtern Sie einen Sachverhalt, der eigentlich jedem bekannt sein sollte, aber vielen offenbar nach wie vor unbekannt ist, nämlich dass die östlichen Gebiete Deutschlands 1945 eben nicht befreit wurden, sondern gleichsam in einen neuen, anderen Totalitarismus übergegangen sind. Viele haben einfach die NS-Uniform gegen eine Stasi- oder SED-Krawatte eingetauscht. Wie war das damals? Wie lief es ab? Lief es so nahtlos ab, wie es heutzutage geschildert wird?
Also das Kriegsende in Ostdeutschland lief ganz ähnlich ab wie in allen anderen von der Roten Armee besetzten Staaten, nämlich dass die eine Diktatur durch die andere abgelöst wurde, dass es einen nahtlosen Übergang gab. Und man kann das vielleicht ganz schön veranschaulichen an der Befreiung der sowjetischen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, die ja oft dann angeführt wird als Motiv oder als Begründung dafür, dass es sich um eine Befreiung gehandelt hätte. Die wurden in der Regel nach wenigen Stunden wieder festgenommen, und zwar von den eigenen Leuten, und dann in sogenannte Filtrationslager gesteckt und oftmals dann deportiert ins eigene Land, wie ein russischer Kollege das mal formuliert hat. Also da sind die Erfahrungen ganz ähnlich wie in Polen und anderen Ländern, nur mit dem Unterschied, dass in Deutschland diese Erfahrung ja praktisch völlig verschüttet ist, dass sie nur noch sehr wenigen Menschen überhaupt bekannt ist. Ich war jetzt viel unterwegs in Schulen, die wissen nicht mal, dass es ein Land namens Ostpreußen gab oder Schlesien. Das ist ihnen einfach nicht mehr bekannt. Der Name sagt ihnen nichts. Und auch die Politiker, die in den letzten Wochen dann Reden gehalten haben und von der Befreiung gesprochen haben, ignorieren dabei, wie ich finde, auch in sehr problematischer Weise die tatsächliche Erfahrung, dass nämlich 12 Millionen Menschen vor der Roten Armee panisch geflüchtet sind und nicht sie empfangen haben als Befreier.
Haben die Sowjets eigentlich eine Denazifizierung durchgeführt?
Zunächst mal sind ja die kommunistische Parteiführung saß in Moskau. Dort wurde das erste Programm gemacht und dort wurde ausgewählt, wer dann nach Deutschland geflogen wird. Und die haben dann hier ein sowjetfreundliches Regime installiert. Und dann kommt es auf den Bereich drauf an. Bei der Stasi gab es praktisch keine NSDAP-Leute, nur bei den Informanten, aber nicht bei den Hauptamtlichen. Da hat man drauf geachtet, dass man keine Gestapo-Fachleute sozusagen ranholt. Wäre ja naheliegend gewesen, hat es aber nicht gegeben. Und in anderen Bereichen, ja, also viele junge HJler, überzeugte HJler, wurden dann überzeugte Kommunisten, das stimmt. Die waren eigentlich blutjung dann, nicht? Also 16-, 17-Jährige, die dann irgendwie in der FDJ und später auch in der SED-Karriere machten. Und die DDR hat dann ja eine eigene Partei gegründet für ehemalige Nationalsozialisten, die NDPD, wo sich natürlich auch viele dann gesammelt haben und durch dieses System der demokratischen, der nationalen Front, wie es hieß, also wo praktisch jede Partei nach einen bestimmten Schlüssel, bestimmte Sitze im Parlament zugewiesen bekam, gab es deswegen auch eine doch erhebliche Zahl von NSDAP-Mitgliedern in staatlichen Führungsfunktionen. Also der stellvertretende Staatsratsvorsitzende oder der Leiter des Presseamtes der DDR, das gab es immer wieder und das ist eben auch im Westen nicht bekannt. Oder jetzt auch heute nicht mehr bekannt, obwohl man da eben schon viele, viele Fälle hat, die interessant wären, darüber zu sprechen. Ich habe ja mal einen Text geschrieben, die einzige Partei, in der es noch ein aktives, ehemaliges NSDAP-Mitglied gibt, und zwar in einer Leitungsfunktion, ist die Linkspartei ausgerechnet. Weil dort gibt es einen Ältestenrat und da gab es ein Mitglied, der eben wirklich tatsächliches NSDAP-Mitglied war. Ansonsten gibt es das ja nicht mehr, weil es viel zu lange her ist. Also die haben am Anfang alle ins Lager geworfen, wobei man sagen muss, es war sehr willkürlich. Also Blockleiter eines Dorfes kamen alle ins Konzentrationslager Buchenwald, die einer anderen benachbarten Gemeinde, genau, die kamen nicht da rein. Das war sehr willkürlich von den Sowjets noch. Fanden diese Verhaftungen statt. Und dann 1950 wurden die sowjetischen Lager aufgelöst, die meisten wurden freigelassen und dann fand erstmal gar nichts mehr statt. Auch die sowjetische Besatzungsmacht erklärte schon 1948, die Entnazifizierung ist beendet. Weil das natürlich unter dem Aspekt der Machtsicherung ist das nicht wichtig, sondern die Leute müssen gehorchen. Das ist wichtig. Und wenn ein NSDAP-Mann gehorcht, möglicherweise besser als ein Politiker einer bürgerlichen Partei, Zentrumspartei zum Beispiel, weil er weiß, er muss aufpassen und ist deswegen besonders bemüht, sich anzupassen. Also man hat das rein pragmatisch betrachtet, nicht irgendwie nach rechtlichen oder nach womöglich humanitären Gesichtspunkten. Und das war in Westdeutschland dann doch anders. Da gab es dann auch eine kritische Öffentlichkeit, dann gab es die Prozesse und bis heute wird ja da ermittelt in der Staatsanwaltschaft in Ludwigsburg, die dafür zuständig ist.
Sie schreiben von Deportationen im Inland, es gab aber auch Deportationen Richtung Osten, es gab Ermordungen, Plünderungen. Dies alles in den ersten Nachkriegsjahren. Kann man zwischen den Unterdrückungspraktiken der Nazis und deutschen bzw. sowjetischen Kommunisten unterscheiden? Gibt es da Unterschiede?
Ja, da muss man schon immer sehr genau hinschauen. Also den Nationalsozialisten ging es im Osten nicht nur um die Besetzung von einem fremden Land, sondern auch um die Dezimierung der slawischen Bevölkerung durch einen Vernichtungskrieg, wie das in Deutschland genannt wird, also Krieg führen ohne Rücksichten. Beim Einmarsch der Roten Armee in Deutschland muss man unterscheiden zwischen den Gebieten östlich der Oder, also im heutigen Polen, Da ging es auch um eine ethnische Säuberung und eine möglichst vollständige Beseitigung der deutschen Bevölkerung, nicht durch Vernichtungslager, sondern durch Deportation, Massenverhaftungen und Vertreibung und natürlich auch Liquidationen, die es in erheblicher Zahl gab, während es in dem Gebiet der ehemaligen DDR dann darum ging, ein neues kommunistisches Regime zu errichten, was natürlich wenig Sinn macht, wenn man die Bevölkerung dort auslöscht. Also da waren die Ziele etwas anders. Da ging es vor allem um die Gleichschaltung, die Beseitigung von demokratischen Gruppen oder Parteien. Und diese Massenverhaftungen wurden deshalb dann auch in diesem Gebiet, als die Rote Armee über die Oder ging, etwas eingeschränkt auf Menschen, die tatsächlich dann dem kommunistischen Regime hätten gefährlich werden können. In den Ostgebieten, also östlich der Oder, wurde jeder, der irgendwie arbeiten konnte, deportiert, wenn denn das sowjetische Volkskommissariat für innere Angelegenheiten ein Dorf umstellte oder Königsberg umstellte, wurden praktisch alle, die dort in die Fänge kamen, dann deportiert in die Sowjetunion.
Es gab Deportationen, aber auch unzählige andere Verbrechen. In den polnischen Wäldern kämpften ja noch zum Beispiel Soldaten der polnischen Heimatarmee gegen die neuen sowjetischen Besatzer. In Polen haben die Sowjets ja in den ersten Nachkriegsjahren im Grunde genommen alles Wertvolle abmontiert und demontiert, was sich demontieren und abmontieren ließ, nach Osten verschifft. Gab es solcherlei Demontagen auch in der DDR? Gab es womöglich auch in den ostdeutschen Wäldern antisowjetische Soldaten, die sich sozusagen gegen die neuen Machthaber aufbäumten?
Also einen bewaffneten Widerstand gegen die Kommunisierung gab es in Deutschland nicht. Also die Heimatarmee in Polen oder auch in Litauen, die Waldbrüder, ähnliche bewaffnete Untergrundgruppen gab es in Deutschland nicht. Vielleicht auch deshalb, weil eben das Regime der Nationalsozialisten nicht nur geschlagen wurde, sondern es war auch ein psychologischer Zusammenbruch. Also die bedingungslose Kapitulation bedeutete, dass praktisch alles als verloren galt und es irgendwie keinen Sinn mehr zu machen schien, Widerstand zu leisten. Und abgesehen davon, dass in Deutschland diese Kommandostruktur, sozusagen deutsche Ordnung, von großer Bedeutung ist und diese Spitze des deutschen Militärs hatte eben kapituliert, sodass es keinen bewaffneten Widerstand mehr gab. Aber es gab vor allem, was für Tausende, um nicht zu sagen Zehntausende oder Hunderttausende, traumatisch war diese furchtbaren Massenvergewaltigungen. Also wir sitzen jetzt hier in Berlin. Sie müssen sich vorstellen, dass die Frauen oben hier auf die Dächer geflüchtet sind, in der Annahme, dass Rotarmisten aus der Provinz Angst haben, auf hohe Häuser zu gehen. Wenn sie dann doch hinterher kamen, sind sie vom Dach gesprungen, weil sie lieber Selbstmord machen wollten, als sich da schänden zu lassen. Und diese Vergewaltigungen waren mit unglaublicher Brutalität erfolgt. Also nicht nur einmal, sondern 10-mal, 20-mal und dann gleich von mehreren hintereinander, so dass die Frauen oft dann an den inneren Verletzungen auch erlagen. Und es wurden eben auch viele Zivilisten einfach so abgeschossen, wenn jemand über die Straße ging, die für die Rotarmisten praktisch reserviert war, dann wurde da einfach abgedrückt, oder wenn eine Frau sich weigerte, sich vergewaltigen zu lassen, oder wenn ein Mann versuchte, seine Frau zu schützen oder seine Tochter, es wurden ja auch minderjährige Mädchen vergewaltigt, dann wurde da kurzer Prozess gemacht, der wurde dann kurzerhand erschossen. Und was die Demontagen anbetrifft, Da hat ja der polnische Kollege Bogdan Musial ein großes Buch geschrieben, Stalins Beutezug, also was da aus Deutschland abtransportiert wurde. Das ist unglaublich. Deutschland wurde praktisch vollkommen deindustrialisiert. Und das Neue an Stalins Art der Reparation war, dass man nicht nur Maschinen und Fabriken abtransportierte, die oft dann in der Sowjetunion vergammelten, weil niemand sich darum kümmerte, sondern auch menschliche Ressourcen. Und das ist eigentlich auch nach dem Statut des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals sind das Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, weil es nicht erlaubt ist, völkerstrafrechtlich aus irgendeinem Land einfach Millionen Menschen abzutransportieren, um sie in Arbeitslager zu stecken. Nicht umsonst wurde der Hauptorganisator der Nationalsozialisten, der dasselbe organisiert hat, mit polnischen und sowjetischen und französischen Zwangsarbeitern, zum Tode verurteilt.
In Polen gab es keinen Nationalsozialismus. Polen war Opfer des deutschen Nationalsozialismus, also konnte es auch keine Denazifizierung geben. Trotzdem gab es nach 1945 einen erneuten Übergang in den Kommunismus, also in einen neuen Totalitarismus. Und nach 1989 wurden Rufe nach einer Dekommunisierung laut. Manche behaupten, sie habe bis heute nicht richtig stattgefunden. Wir haben immer wieder auch Postkommunisten in der Regierung. Ehemalige Parteifunktionäre dürfen als Präsidentschaftskandidaten antreten.
Also der Regimewechsel ist ja immer mit verschiedenen Aufgaben verbunden. Die Frage, werden die Verantwortlichen für Verbrechen bestraft? Die Frage, werden die Opfer entschädigt dieser Verbrechen? Ich zähle erstmal auf, welche Aufgaben da sich stellen. Das Dritte ist eben die Erneuerung des Personals im öffentlichen Dienst oder auch in den Medien oder an den Universitäten. Und das Vierte ist die Schaffung eines Bewusstseins für diese Verbrechen. Und bei dem ersten Punkt, die strafrechtliche Aufarbeitung, sieht es so aus, dass insgesamt 40 Personen ins Gefängnis mussten nach dem Ende der DDR. Einige Politbüromitglieder bzw. Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrates waren darunter, aber das waren die Jüngeren. Die Älteren wurden nicht mehr bestraft, weil sie angeblich oder tatsächlich prozessunfähig waren. Die meisten sind nach 1 bis 2 Jahren wieder auf freien Fuß gekommen. Von den Mitarbeitern der Geheimpolizei wurde praktisch keiner bestraft. Das hatte auch juristische Gründe, dass man sagte, das, was dort geschah, war damals legal und deswegen kann man das nicht nachträglich bestrafen. Und das lag vor allem am Einigungsvertrag, also an dem Vertrag über den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, in dem indirekt festgelegt wurde, dass man nicht für Dinge bestraft werden kann, die zu DDR-Zeiten nicht strafbar waren,
sagte der Historiker Hubertus Knabe. Das Gespräch ist noch viel länger. Sie finden es auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Schauen Sie vorbei und wir hören uns morgen wieder. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.